Der Mutter Lied. Eine Erzählung von Johanna Spiri in 10 Kapiteln. Kapitel 1. Im Pfarrhaus zu Oberholz. Im alten Schulhause zu Oberholz schien eben die Sonne so leuchtend durch die vorderen Fenster, dass die Kinder der ersten und zweiten Klasse alle wie vergoldet aussahen. Sie schauten sich gegenseitig an, alle mit strahlenden Gesichtern, teils vom Sonnenschein, teils vor Freude, denn wenn die Sonne durch das letzte Fenster kam, so war der Augenblick nah, da das Schlusswort ertönte und sie in den sonnigen Abend hinausstürmen konnten. Noch war der Lehrer mit den leuchtenden Köpfen der zweiten Klasse beschäftigt, und zwar in ziemlichem Eifer, denn da mussten noch mehrere Sätze gebildet werden, bevor der Schluss gemacht werden konnte. Der Lehrer stand vor einem Jungen, der ganz wohlgenährt und behaglich aussah und mit kugelrunden Augen zum Lehrer aufsah, ohne dass sich große Eile zur Antwort auf seinem Gesicht zeigte. »Na, Ritz!« »Frisch, du wirst dich nun wohl ausbesonnen haben, also munter. Was kann man noch brauchen in einem Haushalt? Vergiss mir nicht, die drei notwendigen Eigenschaften des Gegenstandes anzugeben.« Ritz, das jüngste Söhnchen des Pfarrers, war in seinen Gedanken gewöhnlich mit dem beschäftigt, was er zuletzt erlebt hatte. So schwebte ihm denn eben vor, wie heute Morgen die Tante angekommen war, eine ältere Schwester seiner Mutter, die keinen eigenen Haushalt hatte, sondern bei Verwandten lebte, öfters ins Pfarrhaus Oberholz für viele Monate zu Besuch kam und da hilfreich mitregierte. Besonders eindrücklich war es Ritz von jeher geblieben, dass die Tante so sehr für das Zu-Bette-Gehen eingenommen war, nämlich dass die Kinder gehen mussten. Nun, dass man der Mutter niemals mehr die gewöhnlichen 10 Minuten abmarkten konnte. Denn da sprach die Tante gleich eifrig dagegen, und überhaupt kam das Zu-Bett-Gehen so oft zur Sprache bei der Tante, dass Ritz sich während ihrer Anwesenheit den ganzen Tag nie sicher fühlte vor dem gefürchteten Befehl des Rückzuges. So waren denn seine Gedanken auf diese Erlebnisse gerichtet, und er sagte nach einigem Nachdenken, »In einem Haushalt kann man eine Tante brauchen. Sie muss. Nun, was muss sie denn? Das wird wohl etwas anderes als eine Eigenschaft werden,« unterbrach der Lehrer die mühsame Rede. »Sie muss nicht immer das Bett gehen mahnen,« kam es jetzt heraus. »Ritz«, fuhr ihn der Lehrer nun streng an, »ist die Schule der Ort, wo man unpassende Späße probiert?« Aber Ritz sah jetzt den Lehrer mit so unverkennbarem Schrecken und Erstaunen an, dass dieser einsah, es war eine ehrliche Ansicht, die Ritz in seinem Satze verwertet hatte. Er lenkte darum ein und sagte milder, »Dein Satz ist nicht passend und dazu unrichtig, denn deine drei Eigenschaften sind nicht da. Verstehst du das, Ritz? Du hast zu Hause 3 Strafsätze zu machen, ganz gleiche, aber vergiss mir die verschiedenen Eigenschaften nicht. Hast du mich richtig verstanden?« »Ja, Herr Lehrer«, antwortete Ritz in tiefer Niedergeschlagenheit, denn schon sah er deutlich vor sich, wie er am Abend dasitzen und denken und an seinem Griffel nagen werde, währenddessen Sally und Edi den lustigen Unterhaltungen nachgehen konnten. Jetzt wurde der Schluss angekündigt. In kurzer Zeit wurde die Tür geöffnet und die Scharen eilten hinaus nach dem freien Platz vor dem Hause, wo mit einem Male alles in einen großen Knäuel sich zu verwickeln schien, aus dessen Mitte ein ungeheurer Lärm und Durcheinanderschreien ertönte. Es musste etwas Besonderes vorgefallen sein. »Im Häuschen der alten Marian«, eine furchtbar reiche Dame, ein Klavier, 4 Männer konnten es nicht hereinbringen, die Tür ist zu schmal. Ein kleiner Bub, schon ehe wir in die Schule gingen, so tönten alle Stimmen durcheinander, man konnte nichts verstehen. Dann rief eine Stimme, kommt alle mit, gewiss sind sie noch nicht fertig, kommt alle nach dem Mittelstück. Und plötzlich stob der ganze Haufe auseinander und fast die ganze große Schar stürmte in derselben Richtung auf und davon. Auf dem Platze standen nur noch zwei Jungen und schauten einander betroffen an. Der eine war der kleine, behäbige Ritz, der seinen großen Kummer längst vergessen hatte und mit Spannung der aufregenden, wenn auch unverständlichen Geschichte zugehört hatte. Der andere war sein Bruder Edi, ein schmales, hochgewachsenes Bürschchen mit einer hohen Stirn und zwei nachdenklichen grauen Augen darunter. Er war kaum 2 Jahre älter als sein Bruder, aber für seine noch nicht erfüllten 9 Jahre war er groß und sah viel reifer aus als der 7-jährige Ritz. »Wir müssen schnell nach Haus und fragen, ob wir auch gehen dürfen. Das müssen wir auch sehen, Ritz, komm schnell!« Damit zog Edi seinen Bruder fort, und in schnellem Lauf bogen sie um die Ecke des Weges und verschwanden ebenfalls. Hinter dem Schulhaus an der Weißdornhecke standen noch die letzten der Schar, 2 Mädchen, in eifrigem Gespräch. Es war Sally, die 10-jährige Schwester der beiden Jungen, mit ihrer guten Freundin Käteli, die mit vieler Lebendigkeit ein Ereignis zu beschreiben schien. »Aber Käteli, ich weiß den Anfang gar nicht«, sagte Sally jetzt. »Fang lieber einmal ganz von vorn an, da, wo du alles zuerst gesehen hast. Willst du?« »Ja, nu, so will ich. Aber jetzt hör recht zu«, mahnte Käteli. »Also, das weißt du doch. Bei der alten Marian wohnte ja der blinde Strohflechter mit dem Kind, dem Maili. Es ging in die Schule nach Unterholz. Vor 14 Tagen ist er gestorben und das Maili kam fort nach Unterholz zu seinem Vetter. Da hat die Marian die Stube und die Kammer nebenan furchtbar geputzt und alle Fenster aufgesperrt und nachher alles zugemacht und die Läden an den Fenstern auch, und sie wohnt in dem Stübchen oben. Aber heute Morgen war auf einmal alles offen und die Marian hat doch gar nichts gesagt und alle Mittelstückler waren darüber verwundert und um 11:30 Uhr, gerade wie wir aus der Schule heimkommen, sehen wir einen Wagen kommen von Unterholz herauf und das Ross brachte ihn fast nicht vorwärts, denn es war ein großes Klavier darauf und noch allerhand. Ein Bett, glaube ich, und noch so etwas wie ein Tisch, aber sonst eigentlich nichts mehr, glaube ich, als noch eine kleine Kiste. Und jetzt denk nur, da fährt der Wagen vor das Häuschen der Marianne und auf einmal kommt aus dem Häuschen die Marianne heraus und eine Frau, ganz bleich, in einem schwarzen Rock und hinterher noch ein Bub. Und es hatte gar keinen Menschen sie gesehen vorher. Und dann wollten 4 Mittelstückler das Klavier in das Haus hineintragen, aber es ging gar nicht durch die Tür, weil sie zu schmal war und das Klavier so breit. Und alle, die da standen, sagten, es sei gewiss eine furchtbar reiche Frau, dass sie ein so großes Klavier hat. Man weiß aber gar nicht, woher sie gekommen ist. Und wenn man die Marianne fragte, so schnurrte sie einer nur ab und sagte, ich habe jetzt nicht Zeit. Aber alle Mittelstückler wunderte es, dass eine so reiche Frau zur Marianne kommt in das Bretterhäuschen. Mein Vater hat schon lang gesagt, es falle einmal zusammen. Und du solltest die Frau nur sehen, Sally, du würdest dich auch gleich verwundern, dass sie dahin kommt. Denk nur, am Werktag hat sie einen schwarzseidenen Rock an. »Wie sieht denn der Bub aus?« fragte Sally, die mit großer Spannung die Geschichte angehört hatte. »Ja, denk nur, das hätte ich fast vergessen«, fuhr Käteli fort. »Denk, der hat Sammethöschen, ganz kurze, schwarze Sammethöschen und ein Sammetwämschen, ganz gleich und noch ein kleines Mützchen. Denk doch nur, ein Bub mit Sammethöschen!« »Das ist gewiss nett«, meinte Sally. »Wie sieht er denn sonst noch aus?« »Das weiß ich nicht mehr, nichts Besonderes. Ich habe dem Klavier zusehen müssen.« »Käteli, weißt du was?« sagte Sally jetzt eifrig. »Komm du mit mir nach Haus. Ich will fragen, ob ich ein wenig zu dir gehen darf. Ich möchte das alles auch sehen. Wir gehen dann miteinander zu der alten Marianne und machen ihr einen Besuch. Willst du?« Käteli war schnell bereit, den Plan auszuführen, und die Kinder rannten nun miteinander dem Pfarrhause zu. Einige Zeit vorher waren Edi und Ritz außer Atem dort angelangt. Im Garten unter dem großen Apfelbaum saßen die Mutter und die Tante und nähten und besprachen sich dabei über die Erziehung der Kinder, denn die Tante wusste da manchen guten Rat, noch ganz neu und unverbraucht. Jetzt hörte man ein eiliges Laufen und herein stürmten Edi und Ritz im hellen Eifer. »Dürfen wir? Im Mittelstück. Nach dem Mittelstück sind Leute angekommen, ein Wagen und ein Klavier, eine furchtbar reiche Frau und ein...« Beide schrien miteinander, durcheinander, atemlos, unverständlich. »Nein«, rief jetzt die Tante dazwischen, »wenn ihr tut wie zwei toll gewordene Kanarienvögel, so kann kein Mensch ein Wort verstehen. Einer soll schweigen und der andere soll reden, oder noch besser geht's, wenn alle beide schweigen.« Aber Ritz und Edi konnten weder das eine noch das andere, fing Edi zu berichten an, so musste Ritz durchaus nach, das war immer so gewesen, und schweigen in diesem Augenblicke der Aufregung, das ging gar nicht. Also fingen beide von Neuem an und hätten wohl noch eine Weile so fortgefahren, wären nicht Sally und Käterli angekommen, die dann in Bälde alles klar und verständlich gemacht hatten. Aber die Mutter hatte kein Wohlgefallen an dem Vorhaben, dass die Kinder nach dem Mittelstück hinrennen wollten, extra um zwei fremde Menschen anzusehen, die da angekommen waren, und die gaffende Menge zu vermehren, die wohl schon vor dem Häuschen der alten Marianne stand. Sie erlaubte nicht, dass das Unternehmen ausgeführt werde, lud aber zur Entschädigung das Käterli ein, dass es mit den Kindern Kaffee trinke und nachher sich mit ihnen im Garten belustige. Das war doch etwas. Sally und Ritz waren zufrieden und liefen mit dem Käterli ins Haus hinein. Aber Edi machte eine kleine saure Miene, denn so, wo etwas Merkwürdiges zu besehen und zu erforschen war, da musste er dabei sein. Er stand aber schweigend da und erwog in seinem Sinn, ob es wohl etwas nützen könnte, wenn er probierte, die Mutter noch ein wenig zu bearbeiten, um eine schließliche Erlaubnis herauszubringen. Er fürchtete sich nur vor den Hilfstruppen, welche die Tante der Mutter zuführen würde im Kampfe, den er sonst öfters mit Erfolg führte. Aber bevor er noch ausgesonnen hatte, sagte die Tante, »Nun, Edi, hast du's bald hinuntergeschluckt? Ist denn nicht irgendein alter Römer oder Ägypter, der auch nicht immer tun konnte, was ihm einfiel? Denk einmal nach, das wird dir helfen.« Das half wirklich. Denn Edi war ein eifriger Geschichtsforscher, und wenn er auf dieses Gebiet gelangte, kamen gleich die anderen Interessen in den Hintergrund. Er erinnerte sich plötzlich, dass er seine alten Ägypter nicht fertig gelesen hatte, und mit erheiterter Stirne lief er dem neuen Vorhaben entgegen. Die Sonne war lange untergegangen und durch die Gebüsche des Gartens, wo die Kinder mit heißen Wangen sich suchten und fanden und wieder versteckten, dunkelte es. Plötzlich erscholl, alle Gebüsche durchdringend, der laute Ruf »Ins Bett! Ins Bett!« Eben hatte Ritz einen herrlichen Winkel im Hühnerstall erreicht, wo er sich vor aller Entdeckung sicher ganz vergnügt niedergelassen hatte, als auch ihn der Schreckensruf erreichte. Wie ein vernichtender Donnerschlag traf er ihn, ja, im ersten Augenblick kam er völlig um den Atem, so dass er kreideweiß wurde und keine Kraft hatte aufzustehen, denn mit dem Ruf war plötzlich die Erinnerung an die Strafsätze vor ihm aufgestiegen. 3 ganze Sätze und 9 verschiedene Eigenschaften, und er hatte alles vergessen, und nun war alle Zeit vorbei und er musste ins Bett. »Wo steckst du denn, Ritz?« tönte es jetzt in das Versteck hinein. »Komm, kriech heraus. Gewiss bist du da drinnen und bist schon wieder ganz voller Hühnerfedern von oben bis unten.« Die Tante stand vor dem Hühnerstall und neben ihr Sally und Käterli voller Erwartung, denn sie hatten lange den Ritz vergeblich gesucht. Aber die Tante hatte ihre Erfahrungen. Richtig kroch Ritz etwas zerzaust aus seinem Winkel hervor und stand nun in seinem Schreckenszustand vor der Tante. »Wie siehst du aus? Schon seit einer Stunde solltest du zu Bette liegen. Du hast ja keinen Blutstropfen mehr in den Backen«, rief sie aus. »Was hast du, Ritz?« »Wo ist Mama?« fragte Ritz in seiner Angst. »Oben. Komm, sie wird euch gleich zu Bett tun, wenn ich euch endlich aus allen Ecken herbeigebracht habe. Komm, und du auch, Sally. Käteli, geh nun heim.« Dann nahm sie den Ritz bei der Hand, zog ihn die steinerne Treppe hinauf ins Haus hinein und wollte ihn direkt die obere Treppe hinauf ins Schlafzimmer bringen. Dann war alles aus und keine Rettung mehr vor dem augenblicklichen Zubettegehen. Jetzt hielt Ritz die Tante an und stöhnte: Ich muss 3 Strafsätze machen. Da haben wir's. Aber Ritz sah so kläglich aus, dass die Tante ein großes Mitleid überkam. »Komm hier herein«, sagte sie und schob ihn in die Wohnstube hinein, »und nimm deine Sachen hervor.« Nun setzte sie sich zu ihm hin, und die Sache ging ganz flink vonstatten. Nicht, dass die Tante die Sätze selbst gebildet hätte, bewahre, den Lehrer wollte sie nicht anführen, aber sie wusste gut, was man zum Sätzebilden braucht, und eiferte und spornte den Ritz rastlos an und brachte ihm so viele Dinge vor Augen und erinnerte ihn, wie sie aussehen, dass er in kurzer Zeit seine 3 Sätze und alle 9 Eigenschaften beieinander hatte. Jetzt stieg in Ritz ein Gefühl auf, als habe er doch nicht recht gehabt, zu sagen, eine Tante müsse nicht immer mahnen, und als nun zum Schluss die Tante noch fragte, »Warum hast du die Strafaufgabe bekommen, Ritz?« Da wurde das Gefühl noch stärker in ihm, denn er merkte, dass er den guten Grund nicht sagen konnte, ohne dass die Tante böse wurde. Er stammelte, »Ich habe...« »Der Lehrer hat gesagt, ich habe einen unpassenden Satz gemacht.« »Ja, das kann ich mir denken«, sagte die Tante, »jetzt schnell ins Bett.« Edi und Ritz schliefen in demselben Zimmer, und das war der Ort, wo sie allabendlich, nachdem die Mutter das Nachtgebet mit ihnen abgehalten hatte und sie nun allein waren, ihre tiefsten und wichtigsten Gedanken und Erlebnisse miteinander austauschten und besprachen. Ritz hatte einen großen Respekt vor dem Edi, denn obschon dieser nur wenig älter war, so war er doch schon in die 4. Klasse aufgenommen worden, und er selbst war erst in die 2. eingetreten, und in der Geschichte wusste Edi mehr als die 5. Klässler und auch als viele 6. Klässler. Als die beiden nun wohlversorgt in ihren Betten lagen, sagte Ritz, Edi, »War es eine Sünde, dass ich sagte, die Tante müsse nicht immer mahnen?« Edi dachte nach, der Fall war ihm noch nie vorgekommen. Nach einer Weile sagte er, »Siehst du, Ritz, es geht so. Wenn man etwas getan hat, das Sünde ist, so muss man gleich zum Papa gehen und es bekennen, da hilft sonst gar nichts. Aber wenn man es so macht, dann kommt alles wieder in Ordnung und es wird einem wieder ganz leicht. Aber man tut so etwas Böses nachher gewiss nicht so bald wieder, das kann ich dir sagen, Ritz. Wenn man aber nicht bekennt, so ist man immer in der Angst, wenn nur eine Tür stark zugeschlagen wird oder wenn der Briefträger unerwartet einen großen Brief bringt, dann denkt man gleich, jetzt kommt alles raus. Und so ist man nie mehr sicher und hat immer so einen Druck auf sich. Aber dann gibt es noch etwas, das so drückt, dass man fast nichts mehr denken kann, als nur daran, weißt du, wenn man zum Beispiel ein Kaninchen verschenkt hat und nachher reut es einen dann wieder. Aber da gibt es ein Mittel, das habe ich erfunden und das hilft, ich habe es manchmal probiert. Man muss etwas Furchtbares denken, zum Beispiel an eine Feuersbrunst. Da denkst du, dass alles verbrannt ist, die Festung und alle Soldaten und alle Geschichtsbücher und auf einmal denkst du alles zurück und jetzt hast du noch alles. Da bist du so froh, dass du auf einmal denkst, es ist doch ganz gleich mit dem Kaninchen, da ist doch alles andere noch. Jetzt probier einmal, Ritz, ob dir das hilft. Dann kannst du gleich merken, ob alles vergeht oder ob du es morgen dem Papa sagen musst. Ja, ich will es probieren, sagte Ritz etwas undeutlich, und gleich nachher tat er so lange tiefe Atemzüge, dass Edi gleich wusste, woran er war. Er seufzte und sagte mitleidsvoll, »Ach, Ritz, jetzt schläfst du schon wieder, und ich hatte dir noch so viel von den alten Ägyptern zu sagen.« Einige Zeit nachher lag das ganze friedliche Pfarrhaus von Oberholz in tiefem Schlaf. Nur die uralte Lisbeth ging noch leise im Gang herum und machte Pss, Pss, Pss. Denn sie wollte die alte graue Katze in die Küche hereinlocken, damit sie über Nacht die Mäuse fresse. Die Lisbeth war seit aller Menschengedenken im Pfarrhaus Oberholz gesehen worden, denn da war immer wieder ein Sohn gewesen, und wenn die Zeit gekommen war, so war er Pfarrer zu Oberholz geworden. Erst hatte die Lisbeth beim Großvater gedient und nachher beim Vater und jetzt beim Sohn. Und den Edi hatte sie schon lange als künftigen Pfarrer von Oberholz gewählt und gedachte, sein Haus zu hüten.